Heute begleiten wir Jesus bei einem spannenden Essen. Und zwar steht die Geschichte im Lukas-Evangelium. Ich lese in Kapitel 14, den ersten Vers. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines des Obersten der Pharisäer kam zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Sieh, da sind da ein paar andere Pharisäer und ein paar Schriftgelehrten sind auch dabei. Diese beiden konnten es sehr gut miteinander. Sie hatten nämlich etwas gemeinsam und das war ihr fundamentalistisches Bibelverständnis. Gemeinsam kämpften sie gegen die liberalen Sadduzäer. Das war die Partei der hohen Priester. Diese drei Gruppierungen bildeten zusammen den Hohen Rat, das höchste Regierungs- und Richterkollegium unter der Leitung des Hohen Priesters. Und die Hohen Priester, ihre Familie, die Sadduzäer, die hatten eben auch die Mehrheit in diesem Hohen Rat. Wieso lauern sie auf ihn? Das ist ja ein sehr negatives Wort, wenn man zusammen ist. Die Schriftgelehrten sind sauer auf ihn, denn seit er da ist, schauen sie verdammt alt aus. Es heißt schon gleich zu Beginn, bei seiner ersten Predigt, das Volk staunte über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und die Pharisäer, weil er sie ständig vor allen Menschen Heuchler nennt. Jesus sagt einmal, alles, was sie euch sagen, tut, aber handelt nicht nach ihren Werken. Deshalb beobachten sie ihn jetzt da genau und wenn er einen Fehler macht, dann ist er dran. Jesus aber lässt sich davon nicht beirren, er tut das, was zu tun ist und er teilt diesen Leuten jetzt insgesamt 4 Lektionen, die ihnen zeigen sollen, wie es wirklich um sie steht. Es beginnt damit, dass vor ihm ein Mann liegt. Damals hat man während dem Essen auf den Boden gelegen. Der ist wassersüchtig. Das ist eine Krankheit, wo sich im Körper ungewöhnlich viel Wasser ansammelt. Ich lese Vers 3. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Jetzt war das Gesetz bezüglich Sabbat strenger, als man es heute in mancher Predigt so hört und als mancher brave Christ glaubt, weil er diesen Teil der Bibel meist eher oberflächlich liest, wenn überhaupt. Deshalb ein kleines Deiner Blick, was das Gesetz sagt zum Sabbat. Es heißt dort, 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber den 7. Tag sollt ihr heilig halten. Er sei euch ein ganz feierlicher Sabbat für den Herrn. Jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Ihr dürft am Sabbattag in all euren Wohnsitzen kein Feuer anzünden. Und in 4. Mose sehen wir einen Fall, da wussten sie nicht, wie sollen wir jetzt damit umgehen. Und als die Söhne Israel in der Wüste waren, da fanden sie einen Mann, der am Sabbattag Holz auflas. Und die ihn gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde. Und sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was mit ihm getan werden sollte. Da sprach der Herr zu Mose, der Mann soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, dass er starb, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also, der Sabbat war schon eine ernste Sache. Aber was jetzt Heilungen anbelangt, darüber schweigt das Gesetz. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten schweigen auch. Sie geben Jesus auf seine Frage keine Antwort. Und das ist sehr weise von ihnen. Wenn man das nicht genau weiß, dann sollte man still sein. Jesus aber, der gekommen ist, im Auftrag Gottes den Sabbat aufzulösen, so steht es im Johannesevangelium 5, Vers 18. Für auflösen steht das gleiche Wort, das Petrus gebraucht, um zu beschreiben, wie sich eines Tages die ganze bestehende Schöpfung auflösen wird, in ihre Elemente zerfallen. So hat Jesus den Sabbat aufgelöst. Ab jetzt ist nicht mehr verflucht, wer körperlich nicht Ruhe gibt, einen Tag in der Woche, sondern der, der Gottes Angebot ausschlägt, in Jesus Ruhe zu finden für seine Seele. 7 Tage in der Woche, so ist die neue Regelung, seit Jesus öffentlich auftritt. Er fasst den Kranken an, heilt ihn und schickt ihn nach Hause. Eine weitere Chance für sie zu erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Lektion Nummer zwei, Jesus fällt auf, dass die Leute versuchen, einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Nicht um näher am Buffet zu sein, denn gerade die Pharisäer waren sehr asketisch, sondern wegen ihrer Ehrsucht. Denn in der ersten Reihe sitzen immer die wichtigen Leute. Daher denkt sich, das muss denen doch jemand sagen, dass das nicht richtig ist, wenn man so hoch von sich denkt. Er sprach aber zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählen, und sagte zu ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geehrter als du von ihm eingeladen sei, und der, welcher dich und ihn eingeladen hat, komme und zu dir spreche: Mach diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, welcher dich eingeladen hat, kommt, er zu dir spricht: Freund, rücke her hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tische liegen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber ganz sicher im nächsten. Gott wird einem jeden seinen Platz zuweisen. Paulus schreibt im Römerbrief: Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Nach dieser kalten Dusche für die ersten Reihe legt Jesus, der Partycrasher, kann man schon sagen, sich als Nächsten mit dem Gastgeber persönlich an. Ich lese die Verse 12 bis 14. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittag oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde an, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also der gute Mann hat ihn eingeladen, weil er sich von den Eingeladenen im Gegenzug etwas erwartete. Beziehungspflege zu einflussreichen Leuten nennt man sowas. Gott aber ist ein Gott der Benachteiligten, der Schwachen. Es heißt in den Sprüchen: Wer sich über den Geringen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Natürlich sollen wir auch unsere Freunde und Verwandten einladen, aber wir sollen die anderen, die unseren Augen nicht so attraktiven, dabei nicht vergessen. Es ist nicht gut, wenn sich in einer Gemeinschaft elitäre, exklusive Zirkel bilden. Exklusiv kommt von excludere, ausschließen, indem ich eine unsichtbare Wand aufstelle, die ja eine unausgesprochene Exklusivität. Dieser Jesus ist heute aber besonders fies an jeden, findet er etwas, vor allem das mit dem Gastgeber eben das war nicht fein. Man spuckt nicht in den Teller, aus dem man gerade heraus ist. Und ihm zu sagen, die Zukunft nicht mehr uns einzuladen, sondern dem verliehen und ja, die Armen, ist eine Frechheit. Es ist sicher nicht ohne Grund, dass die in der Lage sind. Sie sind sicher von Gott gestraft. Höchste Zeit, wenn er schon immer das Thema angeben muss, was man spricht, dass er jetzt von einem anderen gesprochen hat, von etwas Wichtigem, die Auferstehung der Gerechten. An die Auferstehung haben die Pharisäer als Bibeltreue natürlich geglaubt. Und dass sie mit den Gerechten gemeint sind, sowieso, wer sonst? Das Gebet des Pharisäers in Lukas 18 lautet so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, ungerecht und was noch gibt. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe 10% von allem, was ich erwerbe. Das muss schön sein. Eines Tages, wenn schon jetzt, dass wir so schöne Gemeinschaft da haben, Jesus, das muss schön sein, eines Tages im Reich Gottes zu essen, sagt einer neben ihm. Jesus antwortet ihm und das ist Lektion 4, die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Die geht es in erster Linie heute mit einem Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, mit der man etwas, was man aus irgendeinem Grund nicht klar benennen will, durch die Blume sagt, wie man so sagt. Jesus hat Gleichnisse grundsätzlich nur verwendet im Umgang mit seinen Gegnern. Zu allen anderen hat er klar verständlich gesprochen. Gleichnisse kann man nur richtig deuten, also umformatieren, würde man heute vielleicht sagen, in das, was sie wirklich meinen, wenn man die einzelnen Elemente darin richtig zuordnet. Aus dem unmittelbaren Kontext und natürlich auch für uns auf der Basis der Gesamtlehre des Neuen Testamentes. Also in einem Gleichnis tauchen niemals neue Lehren auf, sondern so arbeitet Gott nicht, sondern immer, was man auch an anderer Stelle lesen kann, aber an dieser Stelle eben im Gleichnis. Ich lese Vers 16. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. So beginnt das Gleichnis. Ich denke, der Beginn ist sehr einfach zu verstehen. Der Mensch, der einlädt, ist natürlich Gott. Gott will, dass alle errettet will. Das ist sein Wille. Es gibt es zwei Arten von Willen Gottes. Einen, den kann man nicht widerstehen. Wenn Gott spricht, wie es heißt in Psalm 90, komm wieder, Menschenseele, dann ist der Mensch dagegen machtlos. Die Seele macht sich auf die Reise. Und es gibt einen Willen Gottes, dem kann man widerstehen. Eigentlich handelt es sich mehr um ein starkes Wünschen und das ist hier gemeint. Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein. Auch wenn wir oft lieber unsere eigenen Wege gehen. Er lässt uns nicht laufen, lädt uns immer wieder zu sich ein. Kann uns eigentlich etwas Besseres geschehen? Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen: Kommt, denn schon ist alles bereit. Der Knecht hier ist natürlich Jesus. Damals war er in Israel unterwegs, Perpedes, um einzuladen. Heute macht er das vom Himmel aus. Das heißt im Hebräerbrief 12, Vers 25, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, die Rede ist von Mose, wie viel mehr wir, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Also Jesus spricht heute vom Himmel her durch die, die für ihn den Mund aufmachen hier unten. Aber die Botschaft ist die gleiche geblieben. Das ist sehr, sehr wichtig. Komm, der Tisch ist gedeckt, du brauchst nichts mitzubringen. Das muss die Botschaft bleiben. Jetzt klingt das einfach. Ist es aber nicht, denn der Eingeladene muss, sagt die Bibel, zwei große Probleme überwinden. Erstens einmal, er muss der Information trauen, dass dieses Gastmahl effektiv stattfinden wird und dass die Teilnahme daran absolut erstrebenswert ist. Und die Sadduzäer, wie schon gesagt, strandeten schon hier. Sie glaubten überhaupt nicht an einen Gott, der sich groß um uns kümmert. Sie glaubten an keine Engel und solche Dinge. Sie glaubten wenig dem, was die Propheten sagten. Und sie glaubten auch nicht an eine Auferstehung und ein Leben nach dem Tod. Deshalb lesen wir in den Evangelien auch nie, dass ein Sadduzäer Jesus eingeladen hätte, um mit ihm zu essen und ernsthaft zu diskutieren. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war schon die eine oder andere furchtbare Begegnung dabei. Und die zweite Herausforderung heißt, er muss sich auf den Weg machen. Nicht erst beim letzten Schnaufer, sondern sofort. Wenn meine Frau ruft, Essen kommen, dann heißt es kommen. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Jesus ist nicht nur eine Person, sondern auch ein Lebensstil. Und hier sind nun auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten nicht mehr dabei. Das würde jetzt zu weit gehen. Mit seiner Lehre, die wirklich alles Vertraute damals radikal über den Haufen geworfen hat, konnten sie sich nicht anfreuen. Jesus sagt einmal über solche Leute, wenn man den alten Wein gewohnt ist, und der meint damit das Gesetz, der mag keinen neuen mehr. Ja, das war die meisten, war das so. Unterm Strich heißt das, dass beim großen Gastmahl, von dem Jesus hier spricht, weder die Sadduzäer dabei sein werden, noch die Pharisäer, noch die Schriftgelehrten. Vom gesamten Hohen Rat, das waren 71 Mann mit dem Hohen Priester, unter der Leitung des Hohen Priesters, sagt die Bibel nur von zwei Männern, dass sie Jünger Jesu waren. Beide kamen aus dem konservativen, fundamentalistischen Lager. Das ist ein bisschen wenig für eine religiöse Elite, die das Wort Gottes hatte und Jesus vor Augen, indem die Prophezeiungen der Propheten tagtäglich in Erfüllung gingen. Und das denkt sich auch der Knecht hier in unserem Gleichnis. In den Erfahrungen, die er jetzt macht. Vers 18 bis 20. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Sadduzäer, Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die wichtigsten Leute damals, ohne die ging nichts. Die Sadduzäer tragen die Verantwortung im Tempel, das ist die Wohnung Gottes. Außerdem sind sie politisch aktiv, wir haben ja die Römer im Land. Und die Schriftgelehrten arbeiten in der Synagoge. Ja, wer mit der Schrift arbeitet, der weiß, wie viel Mühe das ist. Und immer wenn man, ja, sie mühen sich ab in der Lehre. Also sie sind auch unabkömmlich. Und die Pharisäer jetzt, die versuchen, an ihrem Leib dem Volk zu veranschaulichen, was sie das bei den Kollegen jetzt in der Synagoge gelernt haben, wie sich das jetzt praktisch lebt. Die Leute verstehen ja nicht viel von dem, was sie drinnen hören. Die brauchen was Praktisches. Deshalb sagt Jesus, alle ihre Werke tun sie so, dass sie gesehen werden. Wenn sie fasten, machen sie ein Gesicht, sagt er, wie 7 Tage Regenwetter. Und wenn sie spenden, geben sie es öffentlich bekannt, die lassen das ausposaunen vor sich auf der Straße, damit andere ermutigt werden, es ihnen gleich zu machen. Und so kommt dann viel zusammen. Was nützt das, wenn man sein Licht unter den Scheffel stellt? Das nützt gar nichts. Also muss man schon auch den Leuten ein Beispiel geben. Ja. Denn diese Leute können ihren Platz unmöglich verlassen, sonst bricht das ganze System zusammen. Aus dem Acker muss man das Maximum rausholen. Und die Ochsen müssen trainiert werden. Da muss jemand da sein, der sich um sie kümmert. Und die Ehefrau, ich denke, das war der Job der Hohen Priester, die darf man nicht vernachlässigen, natürlich. Ja, ich denke, mit den Ackerbauern und mit den Ochsentrainierern meint Jesus die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das ist mein Verständnis. Die beiden haben was gemeinsam. Das muss man gut lesen da. Das ist die Landwirtschaft. Sie schauen, dass das Volk was zu essen hat. Außerdem, das ist noch das Gemeinsame bei ihnen, beide sagen zum Schluss noch einmal extra, ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ein bisschen was war da. Diese Höflichkeit hat der Dritte nicht. Er sagt nur, ich habe eine Frau genommen und darum kann ich nicht kommen. Punkt. Die hohen Priester. Wie soll man sich groß entschuldigen für etwas, das man nicht hingeht, von dem man nicht glaubt, dass es überhaupt, es gibt es überhaupt nicht, eine Auferstehung und ein großes Gastmahl. Entschuldigen wir uns nicht bei dem Mann. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt, und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. So, wenn wir gut zugehört haben, diese 4 Leute haben wir schon gehört. Die Armen, die Krüppel, die Blinden und die Lahmen. Das sind 3, Lektion 3, wo es ums Einladen geht, wenn wir reinladen sollen. Hier ist jetzt die Misere, aber nicht körperlich oder sozial bedingt, sondern es geht um was Geistliches. In Johannes 7 schicken die Pharisäer, die hohen Priester, Diener los, damit sie Jesus festnahmen, weil alle ihm nachgelaufen sind. Sie kommen leer zurück und sie fragen sie, warum hat ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Das war die Zweiteilung damals. Oben die Creme und unten die Krüppel. Ja, der Knecht geht jetzt zu diesen raus. Jesus sagt, in seinem ersten Wort, glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Die Reichen im Geist, die theologisch gebildeten oder besser gesagt Verbildeten, haben Jesus, den Knecht Gottes, nicht erkannt. Die, auf die sie verächtlich heruntergeblickt haben, hingegen schon. Wir kommen zum Schluss des Gleichnisses. Vers 22 und 23. Und der Knecht sprach, wie er vom zweiten Rundgang zurückkommt: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Das sind jetzt wir. Die an den Zäunen, das sind wir. Sagt die Bibel, dass Gott um Israel einen schützenden Zaun gesetzt hat. Und das war das Gesetz. Jesus, heißt es im Epheserbrief, hat diesen Zaun abgebrochen. Vorher konnte man nicht rein in die Stadt, jetzt aber kann man rein, weil der Zaun abgebrochen ist. Paulus schreibt: Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben den trennenden Zaun nieder. Ich fasse jetzt diese drei Rundgänge, die der Knecht macht, in diesem Gleichnis, ein Gleichnis, das in erster Linie gedacht ist, wir dürfen das nicht vergessen, für die damalige religiöse Führung, noch einmal zusammen. Dreimal geht der Knecht, wie gesagt, los und dreimal kehrt er mit einem Ergebnis zurück. Zuerst klopft er an bei den Noblen. Er holt sich überall einen Korb. Dann landet er bei den Miserablen. Da gibt es nicht anzuklopfen, weil die haben keine Tür. Die hausen draußen auf den Straßen und Gassen steht hier. Aber es sind immer noch die Straßen und Gassen in der Stadt. Also wir sind immer noch in Israel in diesem Gleichnis. Und der Saal wird schließlich voll durch die draußen an den Wegen und Zäunen, die damals noch gar nichts hatten. Keine Chance bei Gott zu landen. In der Pampa. Vers 24, letzte Vers. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Das war jetzt der Abschluss von diesen vier Lektionen. Und ja, jetzt stehen die Leute da. Sie sind durch die Blume, wissen sie, dass sie nicht dabei werden sollen. Das ist das Gleichnis, aber eine persönliche Frage. Wir kommen ja auch vor, die Bibel ist ja auch für uns geschrieben, wenn wir da natürlich auch mal geschaut haben, wie Jesus mit anderen Leuten spricht, aber ich kann ja auch Ochsen haben, die mir wichtig sind. Das Thema ist ernst. Und deshalb die Frage an jenen hier bei uns, ich kenne fast alle, ja, aber nicht alle ganz. Glaubst du daran, dass dieses Gastmahl effektiv stattfinden wird und dass die Teilnahme daran absolut erstrebenswert ist? Das ist die erste Frage. Wenn du sagst ja, wenn du sagst nein, dann rühre sich die zweite. Sonst lautet die zweite: Hast du dich schon auf den Weg gemacht? Komm, der Tisch ist gedeckt, heißt es. Der Tisch ist gedeckt. Du kannst kommen, wie du bist. Du brauchst nicht mal das Flaschen Wein mitbringen, das man bei uns normalerweise mitbringt. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir immer wieder uns prüfen, ob wir nur gehört haben oder ob wir auf dem Weg sind.